Deutschlandfunk, eine Welt.
Die Hoffnung vieler Menschen in Afghanistan hört auf den Namen Doha-Prozess. So heißt das Gesprächsformat, in dem sich die internationale Gemeinschaft Gedanken macht über die Zukunft am Hindukusch. 3 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban ist Afghanistan immer noch international isoliert. Wie diese Isolierung aufgebrochen werden kann, versuchen 25 Staaten und internationale Organisationen im Doha-Prozess zu erörtern. UN-Generalsekretär Antonio Guterres dämpfte allerdings schon vor einiger Zeit die Erwartungen.
We have a number of countries that have used
Eine Anzahl von Staaten hatte Hunderttausende Soldaten stationiert in Afghanistan, hat Billionen US-Dollar in die Entwicklung des Landes investiert. Selbst mit diesen Ressourcen konnten die Länder in Jahrzehnten nicht die Probleme Afghanistans lösen. Jetzt zu glauben, die UN könnten das ohne dieses Geld und ohne diese Soldaten schaffen, ist natürlich reine Fantasie.
Soweit UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Und doch gibt es Bewegung, denn beim 3. Treffen der Doha-Runde in dieser Woche wurde zum 1. Mal nicht nur über die Taliban gesprochen, sondern auch mit ihnen. Eine Delegation der radikal-islamistischen Gruppierung war in die Hauptstadt des Emirates Katar gereist. Die Taliban wollen die Anerkennung ihres Regimes und ein Ende der Sanktionen. Dann könnte die finanziell klamme Taliban-Führung über die von den USA eingefrorenen afghanischen Auslandsguthaben im Umfang von rund 7 Milliarden US-Dollar verfügen. Doch der Westen sträubt sich dagegen, verweist auf die desolate Menschenrechtslage im Land. Unser Korrespondent für Afghanistan ist Peter Hornung. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Ergebnisse der Konferenz gesprochen.
Herr Hornung, schon lange wird unter westlichen Diplomaten darüber diskutiert, wie man die Taliban besser international einbinden kann, ohne aber deren Herrschaft in Kabul offiziell anzuerkennen. Gibt es nach dem Treffen in Doha in dieser Frage Fortschritte aus Ihrer Sicht?
Also ich würde sagen, nicht wirklich. Die Vereinten Nationen, die haben ja danach gesagt, es sei ein produktives Treffen gewesen, wichtig und nützlich, hieß es, aber es wird nicht wirklich ausgeführt, was daran jetzt produktiv war. Es ist wahrscheinlich schon alleine gut, wenn man sich überhaupt trifft und wenn man redet. Die Themen, über die man gesprochen hat, die waren vor allem die Anti-Drogen-Politik der Taliban und auch die Privatwirtschaft in Afghanistan. Das sind relativ unstrittige Themen. Die Taliban, die gehen ja tatsächlich ziemlich rigoros vor gegen Heroinproduzenten. Und aus Afghanistan kommen jetzt viel weniger Drogen als noch vor 2, 3 Jahren. Aber die wirklich strittigen Themen, da kann man offenbar kaum weiter. Menschenrechte, Stellung der Frauen. Es wurden ja sogar auf Wunsch der Taliban bei den offiziellen Treffen keine Frauen und keine Vertreter der Zivilgesellschaft eingeladen. Also insofern würde ich da ein großes Fragezeichen dahinter machen, was Fortschritte bei diesem Treffen anbelangt.
Dann schauen wir mal auf die Praxis der internationalen Zusammenarbeit, wenn man so will. Da es ja bislang keine internationale Anerkennung des Taliban-Regimes gibt, sitzen in vielen Botschaften weltweit, auch 3 Jahre nach dem Sturz der alten Regierung, noch deren Abgesandte. Welche Probleme bereitet das in der Praxis?
Naja, das sind Diplomaten eines Staates, den es nicht mehr gibt, ja, der Islamischen Republik Afghanistan. Der Staat der Taliban, der heißt ja jetzt Islamisches Emirat Afghanistan. Und diese Botschaften haben relativ wenig Anbindung an Kabul. Es gibt da Kontakte, ja, das geht hin und her, aber eben auf relativ niedrigem Niveau. Und die kriegen vor allem kein Geld. Und deshalb vergeben die zum Beispiel gerne Visa für Afghanistan, gegen Dollar natürlich, und auch gerne Pässe. Also alles, was irgendwie Geld bringt. Und das ist zwar auf der einen Seite nicht unwichtig und nicht schlecht für Auslandsafghanen, dann haben sie jemanden, an den sie sich wenden können, aber es gibt eben auch nicht wirklich eine Kontrolle, wer da einen Pass bekommt und was er damit macht.
Das erhöht natürlich den Druck auf die westlichen Staaten, dort in irgendeiner Form zu einer neuen Lösung zu kommen.
Absolut. Das Problem ist ja, das kennt man auch aus anderen Zusammenhängen, das kennt man auch aus dem ersten Taliban-Regime, dass es im Prinzip so Parallelstrukturen gibt, die irgendwie noch existieren, also in dem Fall Botschaften eines Staates, den es nicht mehr gibt, aber die einem eigentlich eher wenig nützen und vor allen Dingen, es sind ja auch keine Ansprechpartner, um Kontakt zu den Taliban aufzunehmen. Das heißt, die bereiten eher Probleme, als dass sie welche lösen.
Sie haben gerade von der Doha-Konferenz gesprochen und über die Themen, die dort bearbeitet wurden. Wenn wir mal auf die Arbeitsebene schauen, welche Hürden gibt es für eine Kooperation mit Afghanistan auf Arbeitsebene 3 Jahre nach Übernahme der Macht durch die Taliban, wenn man eben keine diplomatische Anerkennung möchte?
Also ich würde sagen, auf Arbeitsebene sind es vor allem politische Hürden. Also man kann zusammenarbeiten oder man könnte zusammenarbeiten. Es gibt ja auch eine Zusammenarbeit auf niedrigem Niveau. Das Auswärtige Amt, das spricht da immer von technischen Gesprächen, aber was bitte ist technisch? Also man spricht natürlich miteinander. Es geht da auch zum Beispiel um humanitäre Hilfe. Man will damit aus Berlin natürlich ganz offenbar signalisieren, dass es auf keinen Fall eine irgendwie geartete Anerkennung ist. Aber diese Gespräche, diese Kooperation, die könnte man natürlich jederzeit ausweiten, wenn man das will. Bei den Taliban jedenfalls, da wird man offene Türen einrennen. Die wollen ja Anerkennung, die wollen, dass man mit ihnen spricht. Und sie nehmen auch im Inland übrigens solche Gespräche immer wieder her, um ihren Leuten zu zeigen, schaut mal, wir sind die legitimen Herrscher in Afghanistan, die anderen sprechen doch mit uns.
Stichwort offene Türen. Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen hat angedeutet, dass Moskau eine Rücknahme von Sanktionen erwägen könnte. Sind das aus Ihrer Perspektive erste Hinweise darauf, dass sich auch in Afghanistan der Konflikt zwischen dem Westen und Moskau verschärft?
Also ich würde erstmal sagen, das sind Zeichen dafür, dass die Russen mit den Taliban kooperieren wollen, wie es auch schon die Chinesen tun. Putin hat ja diese Woche gesagt, die Taliban sind Verbündete im Kampf gegen den Terrorismus. So hat er sie genannt bei einer Konferenz in Shanghai gerade. Und solche Äußerungen sind ja durchaus bemerkenswert, da Islamisten, die waren ja lange Zeit in Moskau auch wegen dieser großen Anschläge, eigentlich als Staatsfeinde gesehen worden. Aber es geht jetzt erstens darum, dass Putin sich seine Freunde nicht mehr aussuchen kann. Dann geht es dann auch um die Rohstoffe. Es geht um wirtschaftliche Entwicklung. Afghanistan ist interessant. Es gibt Gas, es gibt Kupfer, es gibt seltene Erden. Und dann ist es auch noch strategisch wichtig. Ich glaube, es geht für Russland einfach darum, nicht zu spät zu kommen und daraus einen Vorteil zu schlagen, auch in der Konkurrenz mit den westlichen Staaten.
Die strategische Bedeutung des Landes ist das eine, die Lage für die Menschen eine ganz andere Frage. Welche Folgen hat die internationale Isolation seit nun mehreren Jahren für die Menschen im Land?
Ja, die hat ganz schwere Folgen für die Menschen. Es gibt eine schwere Wirtschaftskrise, der Handel ist gelähmt, vielen Menschen geht's schlecht, die sind mangelernährt, manche hungern sogar. Es kommt auch nur wenig Entwicklungshilfe ins Land. Gerade hat ja die deutsche GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, auch angekündigt, diese Woche noch die letzten Projekte abzuschließen und das Land dann zu verlassen. Es ist einfach schwer, Menschen in Afghanistan zu helfen aufgrund dieser Isolation. Es hat allerdings auch den Grund, dass die Taliban selber diese Hilfe erschweren, weil sie bei Hilfslieferungen reinreden, weil sie die lenken wollen an ihre Leute, weil zum Beispiel Hilfen nur von Männern verteilt werden dürfen und nicht von Frauen, weil sie bei Projekten dreinreden. Also diese Isolation ist sehr bestimmend, auch bei der Lage in Afghanistan, aber es ist nicht der einzige Grund, weshalb es den Menschen so schlecht geht.
Auch 3 Jahre nach der Machtübernahme erkennt kein Staat der Welt das Taliban-Regime in Kabul diplomatisch an. Insgesamt 16 Staaten, darunter Saudi-Arabien, China und Russland, unterhalten allerdings Botschaften in Kabul. Peter Hornung über die Perspektiven für das international isolierte Land.